Ich komme ganz frisch aus meiner Mittagspause zurück und die habe ich heute ausnahmsweise mal mit Gregor verbracht. Das kommt sehr selten vor, aber heute passte es. Und wir waren zufälligerweise, aber sehr passend zu dieser Podcast-Folge, in Berlin-Mitte Banh Mi essen. Das sind ja diese vietnamesischen Sandwiches, die es in Vietnam übrigens an jeder Ecke zu kaufen gibt. Also ich glaube, du kommst keine in der Stadt, keine 20 Meter oder an einem Banh Mi-Stand vorbeizukommen. Die kosten da umgerechnet ungefähr 1 Euro. Hier in Berlin-Mitte waren es 6,50 €. Naja, jedenfalls sind diese Sandwiches Überbleibsel von der französischen Besatzung Vietnams. Deswegen bestehen die von außen auch aus diesem ganz typisch knackigen französischen Baguette und sind von innen aber wiederum ganz typisch vietnamesisch befüllt und gewürzt. Und die sind so lecker, so gut. Deswegen, obwohl Vietnam heute schon lange unabhängig ist und nicht mehr von Frankreich besetzt ist, sind die trotzdem noch ganz, ganz tief in der Kultur verankert. Und ich glaube, ich habe euch genau diese Geschichte auch schon in der Hanoi-Folge erzählt. Trotzdem wollte ich euch nochmal einen kleinen Reminder geben, vielleicht einfach mal auszuchecken, ob es Banh Mi auch in eurer Stadt gibt oder in eurer Region, je nachdem, wo ihr wohnt. Die sind nämlich so lecker, die muss man einfach mal probiert haben. So, und jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, hallo, mein Name ist Kira, schön, dass du da bist. Und heute nehme ich dich mit in die wunderschöne Bergregion Thak Sua im Norden Vietnams. Ganz weit weg von allem, von Städten, von Stress, von asphaltierten Straßen, von Großstadtlärm, einfach ganz, ganz weit raus. Hier habe ich ein sehr entschleunigtes und vor allem ein sehr echtes vietnamesisches Leben kennenlernen dürfen. Ich habe nämlich ungefähr eine Woche bei einer vietnamesischen Bauernfamilie, einer Gastfamilie zu Hause gelebt. Und obwohl wirklich alle Zeichen, also gefühlt das ganze Universum dagegen stand, dass ich dort lande, ja, habe ich es irgendwie hinbekommen. Ich muss wirklich sagen, selten hat mich eine Reise vor so viele Hürden gestellt. Aber Achtung, jetzt kommt ein Kalenderspruch. Hürden sind doch bloß dazu da, dass man lernt, darüber zu springen. Zitiert mich gerne. Ganz kurz zur Info. Also diese Folge, die könnt ihr ganz wunderbar auch separat und für sich anhören. Aber eigentlich ist es die Fortsetzung von Folge 22. Die heißt Vietnam, so tickt Hanoi. Nachdem ich nämlich einige Zeit in der Hauptstadt Hanoi verbracht hatte, wollte ich danach auch noch das vietnamesische Landleben kennenlernen. Und genau darum geht's heute. Und worüber ich mich gerade selber total freue, ich habe noch richtig viele originale Tonaufnahmen aus Vietnam. Ich habe nämlich fast so ein bisschen Tagebuch geführt, also so Audio-Tagebuch. Und viele der Aufnahmen werde ich in dieser Folge auch einfließen lassen. Und die erste Aufnahme, die ich euch zeigen möchte, die ist in Hanoi entstanden. Da hatte ich ganz ehrlich so einen richtigen Tiefpunkt. Und ich muss sagen, ich habe es in dieser Aufnahme noch fast ein bisschen versucht zu beschönigen. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich weiß noch, ich saß in einem kleinen Café direkt an der Straße. Also ich saß so auf Bordsteinhöhe. Wenn ich die Füße zu weit ausgestreckt hätte, wären mir da die Roller drüber gebrettert. Also die rauschten auch nur so an mir vorbei. Es war viel zu schwül. Die Kleidung klebte an meinem Körper. Und ich habe mich in so einer kleinen, ja, Reisekrise befunden. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja komplett ohne Plan nach Vietnam gekommen. Ich wollte mich einfach treiben lassen, einfach mal gucken, was passiert. Aber wenn man eben so reist, dann bedeutet das auf der einen Seite sehr viel Freiheit. Aber mit sehr viel Freiheit kommen eben auch Momente wie diese. Wir hören mal rein. Ja, falls ihr auch Menschen seid, die sich mit Entscheidungen ein bisschen schwer tun, also ich bin so ein Mensch, dann kann diese Art zu reisen manchmal auch ein bisschen anstrengend sein. Nicht zu wissen, was steht morgen an, wie sieht die nächste Woche aus, bleibe ich überhaupt in diesem Land, reise ich weiter, wenn ja, wohin? Also ich habe jetzt die letzten 2 Tage genutzt, um mich viel mit anderen Reisenden unterhalten, was die so erlebt haben. Und habe aber auch trotzdem bemerkt, dass ich meine eigenen Erfahrungen machen muss. Also teilweise schwärmen dir die Leute von den schönsten Orten vor, dann redest du mit wem anders, sagt die Person, fahr da auf gar keinen Fall hin. Es ist so laut, ich kann nicht mal denken. Ich habe jetzt noch eine Nacht in dem Hostel und ja, keine Ahnung, wie es weitergeht.
Ja, machen wir uns nichts vor, ich war wirklich komplett lost. Vor allem, weil ich ja auch noch immer diesen Druck im Hinterkopf hatte, dass ich noch diese eine Nacht in diesem Hostel habe, dieses Hostel danach ausgebucht war. Und ich wusste, spätestens morgen früh setzen die mich da vor die Tür. Und mir jetzt in Hanoi nochmal was Neues zu suchen, das hätte mein Entscheidungsproblem ja quasi auch nur künstlich in die Länge gezogen. Also bin ich losgestiefelt, habe mich dann, ich glaube, im Schneidersitz auf mein Hostelbett gesetzt, in einem wirklich nicht gerade schönen Zimmer, aber es gab Airconditioning und WLAN, super, und ich habe online recherchiert. Und jetzt habe ich einen richtig guten Tipp für euch.
In Vietnam, aber auch in ganz vielen anderen südostasiatischen Ländern, also ich kenne das auch aus Thailand, ich kenne das auch aus Bali und so weiter, gibt es ein Übernachtungskonzept, das nennt sich Homestay. Merkt euch diesen Begriff, Homestay. Bedeutet, Privatpersonen, meistens Familien, bieten gegen einen kleinen Preis ein Zimmer bei sich zu Hause an. Und da kann man dann übernachten. Und oft geht das eben auch noch mit Verpflegung einher. Und dieses Konzept Homestay ist ein sehr dehnbarer Begriff. Also mal haben sich Familien wirklich wie so ein kleines Familienbusiness aufgebaut, richtig mit Empfangstresen und mehreren Zimmern. Mal lebt man aber auch einfach ganz simpel in einem kleinen Zimmer bei denen mit im Wohnhaus und sitzt dann morgens oder abends mit der ganzen Familie am Küchentisch, isst deren selbstgekochtes Essen. Und das ist wirklich super. Also zum einen, weil ihr natürlich die Menschen direkt im Land unterstützt und jetzt nicht irgendwelche eh schon viel zu reichen Hotelinvestoren oder so. Und zum anderen kommt man durch diese Homestays ja auch der Kultur so unglaublich nah. Ihr könnt euch mit den Familien unterhalten. Ihr lernt wahrscheinlich nochmal ganz andere Rezepte, ganz andere Mahlzeiten kennen. Und checkt ganz nebenbei auch mal, wie so ein vietnamesischer Tagesablauf aussehen kann und was es da für kleine Traditionen gibt. Und ja, das finde ich sehr wertvoll, weil das natürlich Einblicke sind, die man ansonsten als Tourist oder Touristin nur sehr, sehr schwer bekommt. Also, Homestay it is. Und ich wollte einen Homestay. Und ich habe sehr lange recherchiert und dann, wie ich finde, den perfekten Homestay gefunden. Bei einer Bauernfamilie mit einer eigenen kleinen Farm. Dort wurde ein Zimmer angeboten. Und allein die Bilder. Also ich war Hals über Kopf verliebt. Es war um mich geschehen. Ich wollte dahin. Und es gab glücklicherweise eine WhatsApp-Nummer dazu. Ganz allgemein muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass in Vietnam sehr, sehr viel über WhatsApp läuft. Also ich weiß nicht, ich habe mit unzähligen Leuten über WhatsApp geschrieben. Oft auch, wenn man irgendwelche Kurse gebucht hat oder Workshops oder man mit irgendwelchen Fahrern, Fahrerinnen connected wurde, dann passierte das alles über WhatsApp. Und in diesem Fall eben auch. Und ich habe der Nummer geschrieben und das war super unkompliziert. Innerhalb von 2 Minuten hatte ich das Go und für die nächsten Nächte ein Zimmer. Tja, was ich mir vor der Buchung nicht angeguckt habe, wo das überhaupt liegt. Fakt war, es lag über 7 Autostunden von Hanoi entfernt, irgendwo im Nirgendwo, in den Bergen Nordvietnams, komplett abseits von allem. Und es gab auch einfach so gut wie keine Möglichkeit für mich da jetzt irgendwie zeitnah hinzukommen. Also es hätte in 2 Tagen einen Bus gegeben, den hätte ich nehmen können, dann hätte ich aber auch nochmal 3-mal umsteigen müssen. Hochkompliziert und auch einfach viel zu spät. Ich hatte ja schon am nächsten Abend die nächste Übernachtung. Ich muss sagen, ich dachte ja, ich hatte zuvor schon einen Tiefpunkt. Das war definitiv der Tiefpunkt vom Tiefpunkt. Also musste ich dieser Familie schreiben, dass es leider doch nichts wird, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, zu ihnen zu kommen. Und dann ist was richtig Tolles passiert. Ich habe relativ schnell eine Antwort bekommen, auch per WhatsApp. Da stand ungefähr sinngemäß drin, gib mir 1 Stunde, ich organisiere dir eine Fahrt. Und das war wirklich, ich dachte, what? Okay. Ich warte mal kurz ab und ich glaube, es hat ungefähr 50 Minuten gedauert. Dann hieß es, alles klar, sei bitte morgen früh 7 bereit. Du wirst vor dem Hostel abgeholt. Ein Freund der Familie macht das. Und ich muss sagen, diese wahnsinnig unkomplizierte Wir-packen-das-an-Mentalität, die ist mir in Vietnam ganz, ganz oft begegnet. Also Probleme sind gefühlt nicht lange Probleme. Es wird einfach ganz schnell nach einer unkomplizierten Lösung gesucht, unbürokratisch, auf direktem Wege. Ich habe auch später noch ein paar tolle Beispiele für euch. Was ich damit sagen will, in so einer sehr unkomplizierten Gesellschaft ist das Reisen ohne Plan, so wie ich das jetzt nun mal gemacht habe, eben umso leichter, weil du Unterstützung bekommst und weil die Leute teilweise Pläne auspacken, auf die du selber gar nicht gekommen wärst. Und ich glaube, diese Unkompliziertheit, die ist ganz entscheidend dafür, dass Vietnam heute so ein beliebtes Backpacking-Land ist, weil vieles möglich ist und wenig unmöglich ist. Und so hatte ich zumindest den Eindruck, dass dieses sich gegenseitig helfen einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Also dieser Freund der Familie, der ist ja jetzt einfach eingesprungen in einer Notsituation, aber in einer Situation, wo jemand Hilfe brauchte. Und der hatte ja vielleicht auch am nächsten Tag schon Pläne, aber der wollte jetzt eben seiner befreundeten Familie irgendwie helfen. Und ein kleiner Teaser, da komme ich später noch drauf, dieses sich gegenseitig helfen und auch ganz unkompliziert helfen, das habe ich noch in einem viel krasseren Fall im Laufe dieser Reise erlebt, wo es mir wirklich richtig den Hintern gerettet hat, weil ich ansonsten wahrscheinlich nicht hätte ausreisen können. Aber dazu später mehr. Okay, mein erster Gedanke war, geil, ich habe eine Fahrtmöglichkeit, mega. Mein zweiter Gedanke war, ist das so eine gute Idee, sich jetzt bei einem wildfremden Mann 7 Stunden lang ins Auto zu setzen und quer durch die Pampa zu fahren, irgendwo im Nirgendwo ganz alleine. Geht so, ne? Ich habe mich aber letztlich dafür entschieden. Zum einen, weil ich auf Reisen eh immer ein anderes Grundvertrauen in Menschen habe. Und das muss man auch, wenn man sich nicht permanent um irgendwas Sorgen machen möchte, weil man ja so oft irgendwie auf andere angewiesen ist. Ganz naiv wollte ich jetzt aber trotzdem nicht an die Nummer rangehen, deswegen hatte ich vorab mehreren Leuten Bescheid gegeben, habe meinen Live-Standort mit ihnen geteilt, habe gesagt, ich melde mich in ganz regelmäßigen Abständen. Die Familie, wo ich ankommen sollte, die ja auch ein kleines Familienbusiness haben und auch auf ihren Ruf angewiesen sind, wussten auch Bescheid. Mit der Frau war ich in Kontakt, also ich habe mich sicher gefühlt und ich hatte ja immer noch die Option, wenn der mir jetzt irgendwie komisch vorkommt, schon bei der Begrüßung, dann steige ich eben erst gar nicht ein. Aber, schon mal so viel vorab, es war eine ganz, ganz tolle Fahrt, ganz angenehm. Er konnte Englisch, was super war, weil ich nicht viele Vietnamesen vorab getroffen habe, die Englisch sprachen und wir uns irgendwie gut unterhalten konnten. Aber wir konnten auch zusammen schweigen, wir haben Musik gehört, das war ja irgendwie auch eine lange Fahrt. Also es war richtig angenehm. Ach, und das ist vielleicht auch allgemein noch eine spannende Info für alleinreisende Frauen in Vietnam. Ich muss wirklich ein Shoutout an die vietnamesischen Männer rausgeben. Ich habe mich nicht ein einziges Mal als alleinreisende Frau auf dieser Reise blöd angeflirtet, blöd angegafft, blöd angesprochen gefühlt. Es war immer sehr respektvoll. Ich hatte sogar eher das Gefühl, teilweise so ein bisschen links liegen gelassen zu werden oder es wurde ganz bewusst weggeguckt, sodass erst gar nicht irgendwelche Missverständnisse entstehen könnten. Also ich glaube, auch das ist ein Grund, warum Vietnam so toll zum Alleine-Backpacken geeignet ist. Na gut, wir haben jetzt diese 7 Stunden Autofahrt vor uns. Ich dachte auch erst, was macht man in dieser Zeit? Man guckt einfach nur raus, weil die Landschaft so unglaublich schön ist, wirklich zum Teil wirklich dramatisch schön ist. Wäre als Sightseeing-Tour durchgegangen. Wir sind über flaches Land gefahren, manchmal so sanft hügeliges Land. Wir sind teilweise durch richtige Bergregionen gekommen, sind durch Reisfelder und Teeplantagen gefahren. Mal gab es Palmenwälder am Wegesrand, mal dichten Regenwald. Wir sind immer wieder durch kleine Dörfer gekommen. Und übrigens, falls ihr auch mal nach Vietnam wollt, viele erkunden Vietnam auch mit dem Motorrad. Also die fahren wirklich einmal quer durchs Land und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten auch, es ist einfach nur geil, diese Landschaft zu sehen. Es ist so schön, du brauchst gar nicht mehr. Ich glaube, Autofahren und so einen klassischen Auto-Roadtrip, das ist da überhaupt nicht gängig und das kann ich euch jetzt auch gar nicht empfehlen. Also ich kenne auch niemanden, der Vietnam mit dem Auto erkundet hat, aber mit dem Motorrad, wenn ihr das fahren könnt, ist das, glaube ich, ein richtig schönes Erlebnis. Und übrigens, ich komme jetzt hier von Hölzgen auf Stöcksgen, es gibt ganz im Norden Vietnams den sogenannten Hagiang Loop. Das ist eine 350 Kilometer lange Route, die führt auch einmal im Kreis, deswegen Loop. Und das ist Vietnams bekannteste Motorradstrecke, die ist wirklich richtig berühmt, über die Ländergrenzen hinaus. Es kommen Leute extra deswegen dorthin, nur um dort Motorrad zu fahren. Und da gibt es diesen einen Startpunkt, da kannst du dir auch Motorräder leihen, die gibst du dann danach auch genau da wieder ab oder du hast eben dein eigenes, weil du eh schon länger in Vietnam unterwegs warst oder so. Und das Lustige ist, das wollten wohl so viele Leute machen, die aber gar kein Motorrad fahren können, dass sich da ein Zweitbusiness entwickelt hat. Also wenn du gar nichts kannst, dann kannst du einfach da hinkommen und sagen, ich hätte gerne ein Motorrad zusammen mit einem Motorradfahrer. Und dann bekommst du jemanden, der dieses Motorrad fährt und du sitzt die komplette Zeit hinten drauf. Diese 350 Kilometer, die Touren sind meistens so 5 Tage lang und da sind dann auch schon so die Unterkünfte mitgebucht. Und dann übernachtest du mit der Person, die dich fährt, in diesen Unterkünften und am nächsten Tag geht's weiter. Ich habe Leute getroffen, die fanden das toll. Mein Ding wäre es nicht, aber cool, dass es das gibt. Und weiß ich nicht, vielleicht ist es ja euer Ding. Ihr habt es jetzt auf jeden Fall mal gehört. Ihr Lieben, wenn man was schlimm findet, dann sollte man es möglichst schnell über die Bühne bringen. Und es ist mir nach wie vor immer noch unangenehm, euch nach Bewertungen zu fragen. Aber es ist so wichtig. Darum hier der Wunsch von Herzen, wenn ihr 3 Sekunden extra Zeit habt, mir auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade hört, eine Bewertung dazulassen, einen Stern, ein Herz, einen Daumen oder einfach nur Liebe. Ich freue mich über alles, was von euch kommt. Vielen, vielen Dank. Na gut, zurück zu mir ins Auto. Mir ist auf dieser Autofahrt mal wieder eine Sache so klar geworden, die man sehr wahrscheinlich auch auf fast alle südostasiatischen Länder beziehen kann, in denen Reis angebaut wird. Reisfelder sind bei Touris ja super beliebt, ne? Klar, ist ein tolles Fotomotiv, wahrscheinlich das Fotomotiv Nummer 1. Gerade wenn die Reisfelder in diesen Reisterrassen liegen, auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Und darum hat sich in vielen Ländern eine regelrechte Reisterrassentourismusindustrie gebildet. Also ganz extrem, muss ich sagen, habe ich das auf Bali erlebt. Gerade in der Nähe von beliebten Touristenorten gibt es dann diese ganz bekannten Reisfelder, bei denen ihr zum Teil sogar Eintritt bezahlen müsst, nur um dort Fotos machen zu dürfen. Oft sind dann noch irgendwelche überdimensional großen Herzbögen installiert, unter die man sich drunter stellen kann, um Fotos zu machen und irgendwelche Schaukeln und frag mich nicht. Und das Absurde ist, das sind häufig sogar Terrassen, Reisfelder, die gar nicht mehr wirklich bewirtschaftet werden, die nur noch rein aus Fototouristenzwecken existieren. Und ihr hört's schon, macht das bitte nicht. Es ist wirklich vollkommen absurd, in diesen Ländern Eintritt für Reisterrassen zu bezahlen. Das ist deren ganz normale Landwirtschaft. Das findet ihr überall. Ihr müsst einfach irgendwie, weiß ich nicht, noch 3 Minuten weiter aus der Stadt rausfahren und dann sind die überall. Und ihr könnt überall am Wegesrand anhalten und Fotos machen. Und es ist ja ohnehin so viel schöner, dann auch eigene Spots zu entdecken und nicht die Reisterrassen abzufotografieren, die schon 100 Millionenfach vor euch fotografiert wurden. Oder so haben Gregor und ich das gemacht, als wir auf Bali waren. Da wird ja auch viel Reis angebaut und es war ein ganz tolles Erlebnis. Quatscht doch einfach mal jemand Einheimisches an und fragt, ob er oder sie jemanden kennt, der ein Reisfeld betreibt. Und gerade wenn ihr in ländlichen Regionen seid, da kennt jeder irgendwen. Und wir hatten großes Glück. Wir haben damals Wayan getroffen, war so ungefähr in unserem Alter. Und Wayan meinte, klar, meine ganze Familie betreibt Reisanbau. Und dann haben wir gefragt, ob er uns eine kleine Führung geben kann. Und er hat uns dann tatsächlich, ich glaube, 2 Stunden, vielleicht sogar länger, durch die Reisfelder seiner Familie geführt. Es war richtig wie so eine kleine Wanderung. Wir mussten zum Teil die Schuhe ausziehen, um durchs Wasser zu warten, weil Reis ja in stehendem Wasser angebaut wird. Wir haben Familienmitglieder getroffen, die gerade junge Reissetzlinge eingesteckt haben in diesen feuchtmatschigen Boden. Wir durften mitmachen. Du kriegst auf einmal ein richtiges Gespür dafür, wie kleinteilig dieser Anbau ist, wie sehr das in den Rücken geht, wenn du auf den Feldern arbeitest, weil du die ganze Zeit in so einer gebückten Haltung bist. Und ich weiß nicht, vielleicht war es am gleichen Abend, vielleicht war es am Abend danach, da hatten wir auf jeden Fall ein Reisgericht und auf einmal eine ganz andere Demut, Ehrfurcht vor dem Produkt, was da auf unserem Teller lag, einfach weil man mal so nah dran war und so viele Infos bekommen hat. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also klar ist natürlich, dass ihr der Person, die euch dann rumführt, auf jeden Fall auch Geld dafür geben solltet. Klar ist auch, dass ihr das nicht auf eigene Faust machen solltet. Das sieht man immer mal wieder, dass Leute einfach so querfeldein durch diese Felder rennen. Das ist verständlicherweise überhaupt nicht gern gesehen. Gehört ja alles jemandem. Genau. Und dann ist das aber ein ganz tolles Erlebnis, was ich euch so nur ans Herz legen kann. Und was ganz Einmaliges. Also ihr habt diese Situation so selber geschaffen und das ist nichts, was ihr so Touri-mäßig bucht, sondern ihr habt einen ganz eigenen Moment kreiert, den nur ihr so erlebt und der sich so auch nicht wiederholen lässt. Übrigens noch eine kleine Anekdote zu meinem Fahrer. Also es war wirklich ein ganz ruhiger Mann, sehr entspannt, sehr aufgeschlossen, freundlich, aber eben sehr ruhig. Es gab aber diese eine Situation auf der Fahrt, da wechselte seine Stimmung plötzlich schlagartig. Ich glaube, er hat vor Schock fast sein Bonbon verschluckt, bekam Schnappatmung und hätte am allerliebsten eine Vollbremsung hingelegt. Ich hatte ihm erzählt, dass wir in Berlin eine große vietnamesische Community haben. Gerade in dem Stadtteil, in dem ich lebe, in Prenzlauer Berg, gibt es super viele vietnamesische Restaurants und ich esse sehr oft die Pho, die vietnamesische Suppe. Und in Vietnam hatte ich die Suppe jetzt auch schon ein paar Mal gegessen und habe immer so ungefähr 1 Euro dafür bezahlt. Ich glaube, Locals zahlen auch nur 50 Cent. Ich hatte dann auch den Touristenzuschlag. Jedenfalls meinte er dann so beiläufig, während er so fuhr, nur mal Interesse halber, was kostet so eine Suppe bei euch in Berlin? Ja, und ihr könnt es euch denken, jetzt folgte der absolute Schockmoment für ihn. Denn ich antwortete mit 12 bis 15 Euro. Im Laufe der Fahrt fuhren wir immer höher. Also wir waren mittlerweile schon richtig in so einer gebirgigen Region angekommen. Der Druck auf unseren Ohren wurde immer größer, die Aussichten wurden immer schöner. Und plötzlich bekam mein Fahrer einen Anruf. Kurzes Diskutieren auf Vietnamesisch. Er legt auf, guckt mich an und sagt, du, es kann gut sein, dass wir gleich nicht mehr weiterkommen. Dadurch, dass gerade Regenzeit ist und es so viel geregnet hat, gab es einen gigantischen Erdrutsch und die einzige Straße, die es in der ganzen Region gibt und über die wir auch drüber müssen, die wurde unter einer Schlammlawine begraben. Also, wir gucken uns das Ganze vor Ort an, aber stell dich schon mal drauf ein, dass es gut sein kann, dass wir die 5 Stunden wieder zurück nach Hanoi fahren müssen. Ja, wenig später sind wir dann auch an dieser Stelle angekommen. Dieser Erdrutsch ist in einem Dorf passiert, hat das Dorf quasi wirklich einmal in 2 Teile geteilt. Und das sah wirklich schlimm aus. Ich habe vor Ort eine Tonaufnahme gemacht. Ich spiele sie euch mal ab.
Ja, so schnell ändern sich Pläne. Ich werde hier definitiv nicht weiterkommen. Also der ganze Schlamm von diesem Berg ist quasi runtergerutscht auf die Straße. Man sieht die Straße nicht mal mehr. Und wenn man hier runterguckt, sind zum Teil auch wirklich die Häuser zerstört. Da waren mal Häuser. da, man sieht es, also ja, richtig dramatisch. Und es wird gerade daran gearbeitet, diese Straße wieder freizuräumen und alle sind irgendwie ein bisschen gestresst. Man merkt das richtig, es ist eine ganz komische Stimmung. Ja, und ich komme halt nicht weiter, was jetzt, glaube ich, wirklich das geringste Problem ist. Also die müssen erstmal zusehen, dass die ihre Straße wieder haben. Ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich hier übernachten, wo auch immer. Ja, aber mein Fahrer hat auch gerade nur gelacht und meinte, bist ja auch selber schuld, wenn du in der Regenzeit hier hinkommst. Ja, vielleicht hat er recht.
Ja, das Gute ist, niemand wurde verletzt. Und mein Fahrer hat, glaube ich, gesehen, dass ich ultra blass war und hat dann irgendwie versucht, dieses ganze Szenario so ein bisschen besser für mich einzuordnen und meinte, naja, das passiert hier halt jedes Jahr. Und zum Teil werden ganze Landabschnitte mitgerissen, ganze Siedlungen einmal dem Erdboden gleichgemacht. Und solange niemand verletzt wird, können wir damit umgehen. Danach packen wir halt alle mit an. Jeder hilft jedem, hilft den Nachbarn, die Existenz wieder aufzubauen. Und dann machen wir weiter wie vorher. Und das braucht, glaube ich, auch eine gewisse Leichtigkeit, weil wenn man sich vorstellt, dass das jedes Jahr passiert, kann man ja nicht jedes Mal am Boden zerstört sein, sondern es ist wieder diese vietnamesische, wir packen das jetzt einfach an Mentalität, die ja den Leuten dann auch aus dieser Situation wieder raushilft. Und aber es hat mich auf jeden Fall trotzdem beeindruckt, mit wie viel Gelassenheit er das alles bewertet hat. Und was man sich ja auch vorstellen muss, alle Häuser, die dahinter lagen, inklusive meiner Gastfamilie, die ich noch nicht kannte, aber ich wusste ja, sie liegt dahinter, die waren ja jetzt auch erstmal komplett von der restlichen Welt abgeschirmt, weil es gab nur diese eine Straße. Das find ich auch krass. Man weiß ja nicht, wann die dann wieder befahrbar ist. Naja, ich glaube, ihr habt es auch eben in der Tonaufnahme gehört, es waren mehrere Bagger dort, die riesige Erdbrocken von A nach B bewegt haben. Und ich hatte schon aufgegeben und da meinte mein Fahrer, okay, wir versuchen es. Ich dachte, es ist nicht dein Ernst. Diese Straße ist nach wie vor nicht existent, nicht befahrbar. Wie stellst du dir das vor? Und wir waren tatsächlich auch die Einzigen, die es versuchen wollten. Aber okay, wir hatten das Go von den Leuten, die da gearbeitet haben, dass wir es versuchen dürfen. Ansonsten hätten sie uns rausgezogen. Und dann haben wir uns wirklich in Tempo 2 wie so ein Unimog durch dieses Feld an Erdbrocken und Matsch gearbeitet. Ich weiß noch, die ersten 20 Minuten stockte mir richtig der Atem. Aber nun gut, wir hatten es dann irgendwann geschafft. Wir konnten ganz normal weiterfahren auf dieser nach wie vor unasphaltierten Straße, die so im Berg lag. Also die schlängelte sich richtig so den Berg entlang. Und auf der einen Seite hatten wir diesen dichten Dschungel, diesen grünen Dschungel. Auf der anderen Seite ging es steil ab und man hatte einen Blick über die wunderschönsten Reisterrassen. Wirklich nach jeder Kurve, der nächste spektakuläre Ausblick. Mir stand richtig der Mund offen. Also ich war richtig geflasht. Und diese Farben, das hatte ich in meinem Leben noch nicht so erlebt. Dieses intensive Grün, was ja durch den ganzen Regen zuvor nochmal viel intensiver wirkte. Und dann dieser Lichteinfall. Teilweise brachen so die Wolken auf und du hast so richtig die Lichtstrahlen gesehen, die auf dieses Grün trafen. Und das bildete dann so ein Giftgrün irgendwie, also wie im Bildband, völlig verrückt und nach wie vor völlig unglaublich, dass das einfach deren Landwirtschaft ist und nicht ein Paradies, was sie sich nur aus optischen Zwecken geschaffen haben. Ja, und inmitten dieser unwirklichen Landschaft, die ich noch gar nicht fassen konnte, fuhren wir dann auf einmal langsamer und es hieß, okay, wir sind da, hier ist der Hof deiner Gastfamilie. Und dieser Hof, der lag auch so schräg im Berg, also der hatte ganz unterschiedliche Ebenen. Das heißt aber, du hattest auch permanent von diesem Hof, von allen Gebäuden, einen Blick ins Tal auf diese Reisterrassen. Also ich konnte mein Glück nicht fassen, es war unglaublich und dann ging die Sonne auch noch so leicht unter. Also wir kamen in so einer schönen Abenddämmerung an, es war unwirklich schön. Und ich erinnere mich noch so gut an dieses Gefühl, da auf den Hof zu fahren. Ich meine, der Weg dahin, der hatte so viele Hürden gehabt. Es fiel einfach alles ab in diesem Moment und ich wäre so an keinem Ort der Welt lieber gewesen als dort. Und wir wurden auch toll begrüßt. Es liefen direkt, ich glaube, mindestens 10 Hunde auf uns zu, die so ein bisschen gebellt haben. Aber man merkte, die haben sich gefreut, dass wir da waren. Mindestens genauso viele Leute standen schon winkend da wie so ein Begrüßungskomitee, weil auch niemand mehr damit gerechnet hat, dass wir überhaupt noch ankommen, weil die Straße ja eigentlich unbefahrbar war. Und ja, da standen dann meine Gasteltern mit ihren drei Kindern, die Oma des Hauses, einige Farmmitarbeiter, ein paar aus Frankreich, die da auch irgendwie gestrandet sind. Die wollten längst die Region verlassen haben, kamen aber auch nicht weg und hatten dann für eine Nacht noch gefragt, ob sie dort übernachten können. Und es gab zwei Volunteers aus Indien und aus Japan. So, und diese völlig bunte Truppe, die da irgendwo im Nirgendwo Vietnams zusammenkam, die war für die nächsten Tage meine Familie. Musik.
Und als erstes wurde mir natürlich mein Zimmer gezeigt. Das lag in der oberen Etage eines ganz simplen Holzbaus. Um dorthin zu gelangen, musste man auch erstmal so außen an diesem Holzbau eine Treppe hochlaufen. Dann ist man über so eine Art Veranda gelaufen, auch alles noch draußen, und kam dann an dem kleinen Zimmer an. Und wie gesagt, dieser Bau, der bestand einfach nur aus Holzbrettern. Und teilweise waren die Spalten zwischen diesen Brettern so breit, dass man da wirklich durchgucken konnte. Also sowohl an den Wänden als auch auf dem Boden. Das fand ich aber toll, weil man dadurch das Gefühl hatte, auch nachts draußen zu sein. Also irgendwie habe ich mich dadurch total naturverbunden gefühlt. Und wenn ich auf dem Bett saß, dann konnte ich die Tür aufmachen und dann hatte ich diesen Blick über diese kleine Veranda direkt auf die Reisterrassen. Also alles total simpel, aber allein durch diesen Blick war es gefühlt eine Billion-Dollar-Unterkunft. Und was mir nicht klar war, ich meine, ich hatte mich auch wirklich schlecht informiert über diesen Ort vorab. Dieser Ort, der ist gekennzeichnet durch ein ganz bestimmtes Naturphänomen. Und zwar versinkt dieser Ort mehrmals täglich, manchmal sogar einen ganzen Tag am Stück, in den Wolken. Und das kann wirklich innerhalb von wenigen Minuten passieren, dass richtig dicke, weiße Wolken aufziehen und du auf einmal nur noch so anderthalb Meter weit gucken kannst. Und selbst wenn du deine Hände hochhältst, hast du das Gefühl, zwischen deinen Augen und deiner Hand ist wirklich, ja, hängt was in der Luft, wie weißer Wasserdampf, also wie eine Wolke. Das war richtig verrückt. Das habe ich so auch noch nirgendwo anders auf der Welt erlebt. So, und 20 Minuten, nachdem wir angekommen waren, gab es dann auch Abendessen. Und was ganz typisch war bei dieser Familie, dass auch alle immer zusammen gegessen haben. Also auch alle Menschen, die auf der Farm gearbeitet haben, die Familie, wir, die jetzt da waren, alle saßen zusammen an einem Tisch. Und übrigens, was ich noch gar nicht erzählt habe, mein Fahrer war auch da, der schlief auch die Nacht über dort, weil der jetzt nicht nochmal die ganze Strecke zurückfahren konnte, es wäre ja viel zu weit gewesen. Umso verrückter fand ich es rückblickend dann aber, dass er sich ja innerhalb von wenigen Minuten bereit erklärt hatte, als dieser Anruf kam, mich zu fahren, weil das für ihn ja wirklich eine Zweitagesunternehmung war. Wahnsinn. Ja, und dieses Abendessen, das war echt ein einziges Highlight. Also jetzt saßen wir da alle zusammen, sprachen irgendwie auch alle unterschiedliche Sprachen. Jeder konnte aber so ein bisschen Englisch und wir haben nur gelacht. Also es war so ausgelassen. Ich weiß auch nicht, als hätte man uns irgendwie was in den Tee getan. Es war super lustig. Und es gab ein Erlebnis, da kann ich bis heute drüber lachen. Und da könnt ihr, vor allem die jetzt zuhören, was draus lernen. Ihr könnt aus meinen Fehlern lernen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber es war auf jeden Fall sehr augenöffnend, dieses Erlebnis. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Also, die Mutter des Hauses, unsere Gastmutter, meinte schon vor dem Essen, sie hätte eine Überraschung für uns. Sie will es noch nicht verraten. Und nach dem Essen war es dann soweit, sie stand auf und kam mit etwas Rundem in ihren Händen wieder. Und meinte, das sei ein Kuchen, den ihr eine Freundin aus Hanoi gebacken hätte. Sie hätte diesen Kuchen auch schon seit einem Monat und hat dabei immer auf einen besonderen Moment gewartet. Und hat das Gefühl, das wäre jetzt so ein Moment, wir wären alle so gut drauf und jetzt möchte sie diesen Kuchen mit uns teilen. Also, wir wussten, dieser Kuchen hatte eine extrem hohe Bedeutung für sie. Alles klar. Sie hat ihn dann so angeschnitten und man hat gesehen, es ist ein trockener Kuchen, der offenbar auch nicht gekühlt werden musste. Und man sah dann so im Anschnitt auch schon, das ist so ein bisschen gröberer Kuchen, fast wie so ein Stollen. Also man konnte so richtig die einzelnen Bestandteile sehen und sah, der bestand eben aus ganz vielen Dingen. Und sie hat wirklich jedem ein riesiges Stück auf den Teller getan. Und ich saß neben der Französin, wir bissen rein, wir kauten, unsere Blicke trafen sich und uns war beiden klar. Das ist nicht unser Kuchen. Aber wir hatten dieses riesige Stück auf dem Teller und wussten, wir müssen das aus Höflichkeit jetzt aufessen. Alles andere wäre unhöflich, das können wir nicht bringen. Okay, und so kauten wir. Und ach, ich hatte auch das Gefühl, der wurde auch mehr, je länger man darauf rumkaute im Mund. Na gut, aber irgendwann habe ich dann mal nachgefragt, Entschuldigung, da sind so Stückchen drin. Was ist das denn genau? Ja, und dann die Antwort, ja, das ist Pork, also Schwein. Mhm. In dem Moment trafen sich unsere Blicke wieder, also von der Französin und mir. Und also es war kein Halten mehr, wir haben lauthals gelacht. Das Gute war, es war eh so eine lockere Stimmung. Es haben eh alle die ganze Zeit gelacht und es ist wirklich nicht aufgefallen, dass wir jetzt über diesen Kuchen gelacht haben. Weil es so eine absurde Situation, weil wir wussten beide, wir wollen das nicht weiter essen. Es ist einfach Schwein in diesem Kuchen. Also das passte für uns einfach nicht und wir wussten ja auch irgendwie, der war nicht gekühlt. Also Klammer auf, uns war total klar, dass der absolut verträglich ist und dass man den gut essen kann und dass der gut und sauber hergestellt wurde. Aber diese Vorstellung alleine, dass da Schwein drin war. Und wir hatten jetzt aber noch dieses riesengroße Stück und das war das längste Stück Kuchen, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Und wir haben auch danach den Tag noch nur darüber gelacht. Also vielleicht war es auch Situationskomik. Aber was ich damit sagen will, wir haben danach herausgefunden, dass das in Vietnam etwas sehr Gängiges ist, in viele Dinge Schwein reinzutun. Und zwar auch in Dinge, bei denen man nicht ansatzweise damit rechnet. In diesem Fall war das ein süßer Kuchen. Und deswegen für euch, entweder wenn ihr vegetarisch seid oder vegan seid oder einfach wissen wollt, wenn irgendwo Schwein drin ist, fragt vorher einmal. Auch bei Dingen, bei denen ihr euch eigentlich sehr sicher seid, dass da kein Schwein drin sein sollte. In Vietnam kann das sehr gut vorkommen. Genau, da habt ihr dann jetzt auf jeden Fall einen kleinen Wissensvorsprung. Und ich hätte mir auch gewünscht, diese Info vorher zu haben. Oh, ich tue mich gerade wirklich ein bisschen schwer, was ich euch jetzt alles aus der Zeit erzählen könnte, weil gefühlt alles so spannend war. Aber alles ist zu viel, darum habe ich mir jetzt ganz bewusst ein paar wenige Erlebnisse rausgepickt, an denen man aber ganz viel über die Kultur der Vietnamesen und das Land Vietnam ableiten kann. Nun gut, als erstes nehme ich euch mit auf eine kleine Runde durchs Dorf und ich nehme schon mal so viel vorweg, am Ende dieser Runde wird etwas sehr Außergewöhnliches passieren, zumindest für mich. Also meine Gasteltern meinten am Ende des Dorfes, da gäbe es einen kleinen Laden. Und weil ich ja wirklich quasi nichts zu tun hatte, ich hatte keine Pläne, so viel gab es da jetzt auch nicht zu tun, dachte ich, das ist doch eine tolle Nachmittagsbeschäftigung, da laufe ich hin. Und ihr könnt euch dieses kleine Bergdorf so vorstellen, dass es eigentlich nur aus dieser einen Straße bestand, die so waagerecht in den Hang gebaut wurde. Und das Haus meiner Gastfamilie lag jetzt ganz am Anfang dieser Straße. Und dieser Laden war eines der letzten Gebäude auf dieser Straße. Fußweg ungefähr eine Viertelstunde. Und wenn man diese Straße so entlang läuft, dann kommt man so an, ich würde sagen, 20 bis 30 Häusern vorbei. Mehr Menschen leben da auch nicht. Und wenn man da so lang läuft, dann hast du auf der einen Seite diesen dicht bewachsenen Dschungel quasi zur Bergseite und die Pflanzen, die ranken teilweise auch auf die Straße. Und ich bin sogar an zwei Wasserfällen vorbeigekommen, die einfach auf die Straße geplätschert sind. Die haben dann quasi so wie so eine Art Fluss über die Straße gebildet und auf der anderen Seite lief das dann den Hang runter. Ja, und auf dieser anderen Seite, auf dieser Hangseite waren dann eben die Wohnhäuser. Auch ganz simple Häuser, häufig aus Holz gebaut, die hatten dann so wie so Bastdächer oder wahrscheinlich war es Bambusdächer, viel Wellblech, manchmal gar keine richtigen Türen, also du konntest den Leuten richtig reingucken ins Wohnzimmer. Ja, ich wurde aber auch angeguckt, also die Blicke gingen auf jeden Fall in beide Richtungen. Und was mir aufgefallen ist, überall Tiere, du läufst da über die Straße und die Tiere stehen auf der Straße. Ziegen, Schafe, Pferde, Kühe mit ihren Kälbern, ganz viele Hühner, auch in unterschiedlichen Größen, mal nur Küken, mal ausgewachsene Tiere. Und diese Tiere waren auch nicht angeleint oder irgendwie eingezäunt oder so, die waren da einfach. Die konnten sich komplett frei bewegen. Ich hätte noch mal fragen können, wie man die Tiere auseinanderhält, weil die werden ja sehr wahrscheinlich auch einer bestimmten Person gehört haben, wie diese Person ihre Tiere am Ende des Tages auch wiederfindet oder wiedererkennt. Die Frage habe ich leider nicht gestellt. Na gut, zusätzlich zu all diesen Tieren gab es noch richtig viele Hunde. Und zwar richtig viele Hunde. Ihr könnt euch vorstellen, allein meine Gastfamilie hatte ja gefühlt 10 bis 12 Hunde. Die anderen Familien hatten auch so viele. Und wenn man da jetzt so herläuft, dann sammelt man im Laufe dieses Weges immer mehr Hunde ein. Ich war irgendwann in einer einzigen Traube von Hunden und die waren jetzt auch nicht irgendwie super zahm oder so. Die haben sich gegenseitig gebissen, in die Schwänze gebissen, die haben sich angebellt, angeknurrt. Das war wahrscheinlich Spiel, aber ich dachte die ganze Zeit, nein, was ist, wenn hier mal gleich mein Bein dazwischen ist? Und ich weiß ja auch nicht, ob die gegen Tollwut geimpft sind, wahrscheinlich nicht. Ja, da hatte ich schon ganz schön viel Respekt davor und ich werde euch jetzt mal eine Tonaufnahme vorspielen, wie das dann teilweise auch klingt, wenn du unter so vielen Hunden bist. Oh Mann, ich habe es zwischendrin ganz schön bereut, alleine unterwegs zu sein. Ich glaube, zu zweit wäre das nochmal entspannter gewesen. Jedenfalls bin ich irgendwann an diesem, in Anführungszeichen, Supermarkt angekommen. Also ein wirklich spannendes Ding. Dieser Markt bestand aus mehreren Klapptischen, ein paar Metallregalen und die Wände bestanden aus Wellblech und oben drüber hat man so eine Plane gespannt, irgendwie so ein Stück Stoff. Und es war auch komplett dunkel da drin, aber erstaunlich gut sortiert. Also ich habe mich da wirklich 20 Minuten aufgehalten. Es gab viele Süßigkeiten, Kekse. Ich habe irgendwie so ein paar Sachen in mein Körbchen gepackt. Wollte dann bezahlen und dann der Schockmoment. Mein Portemonnaie war nicht da. Einfach weg. Nirgendwo mehr an meinem Körper. Und ich wusste aber, als ich aus dem Haus gegangen bin, hatte ich es noch. Oh, ey, und ich sag euch in diesem Moment, mein Puls ist in die Höhe geschossen. Ich wusste, Da ist einfach alles drin. Meine Pässe, mein Führerschein, meine einzige Kreditkarte, alles Bargeld, was ich habe. Auch dumm, im Nachhinein alles an einem Ort aufzubewahren, aber es war nun mal so. Und mir war in dem Moment auch sofort klar, ich kann ja gar nicht ausreisen ohne meine Dokumente und ich komme ja ohne Geld, ohne Bargeld auch gar nicht mehr aus diesem Dorf raus. Ich kann ja niemanden bezahlen, der mich fährt. Also es war wirklich ein schlimmer Moment. Ich bin dann völlig wie unter, weiß ich auch nicht, wie in einem Film zurückgerannt, diesen Weg. Dachte, es muss ja noch irgendwo liegen. Das Ding war, es liefen auch überall Kinder rum. Und keine Ahnung, wenn so ein Kind so ein Portemonnaie findet, ist ja spannend, nimmt man erstmal mit. Ich dachte, im Zweifel haben es auch die Hunde verschleppt, als Spielzeug oder so. Jedenfalls bin ich völlig geschockt und ich glaube, kreidebleich bei meiner Gastfamilie angekommen. Ja, und dann ist was passiert, was mich wirklich bis heute ganz, ganz tief beeindruckt. Meine Gastmutter meinte, okay, beruhig dich, wir kriegen das hin. Und jetzt kommt wieder diese vietnamesische, wir packen das Problem beim Schopfe-Mentalität. Sie sagte, wir informieren als allererstes das Oberhaupt des Dorfes, dann die örtliche Polizei, das war auch innerhalb, ich glaube, von weniger als einer Minute getan. Und dann hat sie noch in die örtliche WhatsApp-Gruppe geschrieben. Da ist das ganze Dorf drin und das ist wirklich wie so eine Dorfstandleitung. Und innerhalb von wenigen Minuten, wir konnten das sehen, weil der Hof so ein bisschen höher liegt als die Straße, kamen aus allen Häusern die Leute, also wirklich, also das habe ich noch nicht erlebt. Sie hat die Nachricht abgeschickt und quasi wenige Sekunden später kamen die Leute aus den Häusern und haben mein Portemonnaie gesucht. Dieses ganze Dorf hat mitgemacht. Unglaublich, also so ein Zusammenhalt. Und es hat wahrscheinlich eine Viertelstunde gedauert, die mir aber vorkam wie 3 Stunden. Und dann hatte ich mein Portemonnaie wieder in den Händen. Keine Ahnung, wo es war. Aber es fehlte nicht ein Cent, nichts. Da war alles drin. Und das war so schön. Wirklich. Also wir kommen in die Tränen jetzt nicht. Aber ich bin sehr berührt davon, wie man da zusammenhält, wie man auch jemandem hilft, der ja oder die gar nicht zu diesem Dorf gehört. Ich war ja einfach Touristin. Ja, und diese Ehrlichkeit und diese Hilfsbereitschaft und auch, dass ich so ernst genommen wurde, das war richtig schön. Na gut, damit es jetzt aber auch nicht zu romantisch wird, habe ich noch eine kleine Pointe am Ende. Ich bin dann nochmal losgestiefelt zu diesem Laden, weil ich dachte, ich habe mir da doch jetzt schon so viel ausgesucht, das will ich doch jetzt auch kaufen. Bin dann mit 2 vollgepackten Tüten nach Hause gekommen, habe mir aufs Bett gesetzt und dachte mir, komm, da gönne ich mir jetzt erstmal was. Und wisst ihr was? 50% der Sachen waren verschimmelt. Ja, wahrscheinlich durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Ah, das war ein bisschen ärgerlich. Aber gut, 50% waren nicht verschimmelt und über die habe ich mich dann gefreut. So, es folgen jetzt noch 3 kleine Geschichten. Und die erste ist auch relativ schnell erzählt. Also hinter dem Hof meiner Familie lag ein Hügel, fast schon ein Berg. Und ich wusste, wenn man so eine Stunde zu Fuß unterwegs ist, da gab es so verschiedene Trampelpfade, dann kommt man zu den Feldern der Familie. War ja eine Bauernfamilie, die auch Landwirtschaft betrieben hat. Und die Felder wollte ich mir gerne angucken. Und ich wusste, vorher muss man erstmal durch relativ wildes Gebiet, also so Trampelpfade, die dann in teilweise dschungelähnlicher Landschaft lagen. Man musste auch ein Stück weit noch durch den Regenwald. Aber ich hatte ja Zeit. Und dann war ich schon so fertig gemacht und wollte gerade losstiefeln. Da rief mir mein Gastvater noch so ganz beiläufig hinterher. Übrigens, hier gibt's Schlangen, ne? Sei ein bisschen vorsichtig, guck ab und zu mal auf den Boden, sei ein bisschen aufmerksam. Tschüss, viel Spaß. Ich dachte so, wie, hier gibt's Schlangen? Und das sagte er mir so im Nebensatz. Naja gut, ich hatte es jetzt aber vor, wollte auf jeden Fall diese Felder sehen und habe mir dann aber so eine eigene Taktik überlegt, wie ich dieses Schlangenproblem, nennen wir es mal, besser in den Griff bekomme. Also ich bin mir sicher, das war letztlich rein psychologisch. Ich hatte einfach das Gefühl, ich bin besser gewappnet mit dieser Technik. Und solltet auch ihr mal in Schlangenregionen unterwegs sein, dann hilft es euch vielleicht auch mental. Deswegen spiele ich euch jetzt so ein paar Tonaufnahmen, die habe ich zusammengeschnitten, das hört ihr auch, vor, die ich unterwegs aufgenommen habe.
Ah, die Luft ist so dünn hier oben. Gar nicht so einfach. Ich laufe jetzt einfach hier so einen Trampelpfad, den ich gefunden habe. Zwischendrin wichtig, immer mal wieder stampfen, weil es hier auch Schlangen gibt. Und die kann man damit etwas vertreiben, im besten Fall. Okay, ein bisschen Respekt habe ich gerade irgendwie schon, weil es teilweise so super dicht wird von der Bewachsung. Deswegen habe ich jetzt Steine in der Hand. Falls eine Schlange irgendwo auftaucht, werfe ich sie ab.
Also, wenn es mich angreifen sollte. Sonst natürlich nicht.
Ja. Oh. Aber schon sehr besonders hier.
Ja, und so habe ich mich stampfend mit mehreren dicken Steinen in der Hand da den Berg hochgearbeitet.
war echt nicht entspannt, muss ich dazu sagen. Ich habe permanent das Gefühl gehabt, hinter jeder Ecke lauert oder hinter jedem Blatt lauert eine Schlange. Ich habe keine einzige gesehen am Ende. Ja, aber die Aussicht war toll. So, Geschichte Nummer 2. Und die hat was mit dem einjährigen Sohn meiner Gasteltern zu tun. Süß, total niedlich, konnte gerade krabbeln, laufen noch nicht. Und die Art und Weise, wie dieses einjährige Kind behandelt wurde von allen, von den Eltern, von den Mitarbeitenden auf dem Hof, die war so anders, als ich das aus Deutschland kenne. Das hat mich wirklich beeindruckt. Man muss sich vorstellen, auf diesem Hof war überall Leben. Ne? Dann hat irgendjemand da vorne das Essen vorbereitet. Jemand anders hat die Kardamom-Ernte sortiert. Wieder jemand hat die gesamten Schlappen der Familie gewaschen. Also irgendwie war immer ein wuseliger Betrieb auf diesem Hof. Und dieses Kind wuselte auch einfach überall und nirgendwo rum. Und es war natürlich nicht alleine, weil überall Menschen und Hunde und Tiere waren, aber es war eben ein Großteil der Zeit nicht direkt betreut. Die Eltern wussten teilweise, glaube ich, auch gar nicht, wo sich das Kind gerade rumtreibt, wo es rumkrabbelt. Und ich weiß noch, ich saß einmal auf meinem Bett im ersten Stock von diesem Holzgebäude und auf einmal robbte sich dieses Baby in mein Schlafzimmer. Ich dachte, wo kommst du denn her? Und vor allem, wie bist du denn hier hingekommen? Du musstest doch so eine Holztreppe hochkommen. Du kannst doch noch gar nicht laufen. Ja, und irgendwann habe ich gesehen, es hatte eine Technik, wie es sich diese Holztreppen hochrobben konnte, irgendwie hochhangeln, hochziehen. Aber auch da, in Deutschland bin ich mir sicher, wenn das jemand beobachtet hätte, dass dieser kleine Knirps sich da diese Treppe hochzieht, da hätte jeder sofort gesagt, nein, stopp, Hilfe, was, wenn du da runterfällst? Aber das hat irgendwie funktioniert. Und klar, hat dieser Junge auch mal geweint, aber dann war es auch so spannend zu sehen, dass sich so alle als Team verantwortlich gefühlt haben. Dann kamen entweder die Geschwister oder die Mitarbeitenden, die dann gerade in der Nähe waren, die Gäste, also in meinem Fall ich, habe mich dann auch mal gekümmert. Es war irgendwie so ein Teamwork, so eine Teamaufgabe, dieses kleine Kind groß zu bekommen, hatte ich den Eindruck. Und das heißt nicht, dass diese Erziehung weniger liebevoll war. Dieses Kind wurde überschüttet mit Liebe, das hat man gemerkt. Aber es war eben so ganz anders und ich fand das so interessant zu sehen. So funktioniert es auch. Und mir ist aber auch total klar, dass das in Deutschland wahrscheinlich so nicht funktionieren kann. Gerade in Städten und so, da kannst du nicht dein einjähriges Kind einfach rumkrabbeln lassen. Würde nicht gehen, gar nicht, auch nicht in Hanoi. Aber es war zumindest einfach irgendwie schön zu sehen, dass es so unterschiedliche Art und Weisen geben kann, wie man groß wird. Die Kinder wurden auch alle gehomeschooled, beispielsweise. Ja. Das war verrückt. Und mir ist wichtig, nochmal zu sagen, ich meine das wirklich komplett wertfrei. Ich bin auch keine Mutter, ich kann auch eigentlich gar nicht mitreden. Ich habe jetzt einfach diese Beobachtung gemacht und die hat mich fasziniert und das wollte ich mit euch teilen. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 3, dem letzten Punkt. Und da möchte ich nochmal mit euch über das Thema Essen sprechen. Es war nämlich sehr spannend zu sehen, was da gegessen und auch gekocht wurde. Ich bin ja hier in Berlin häufiger mal vietnamesisch essen, aber das war wirklich gar nicht vergleichbar. Also ein Großteil der Gerichte, die ich da bekommen habe, die habe ich noch nie irgendwie kennengelernt hier in Berlin. Ich habe auch eh so ein bisschen den Eindruck, dass die Gerichte, die wir hier in Deutschland im vietnamesischen Restaurant angeboten bekommen, schon auch sehr an, wie sagt man, weiß ich nicht, die europäischen Essgewohnheiten angepasst sind. Oder zumindest so ausgewählt sind, dass das gut kompatibel ist. Und einige Sachen gab es auch da, die ich schon kannte, zum Beispiel vietnamesische Frühlingsrollen. Ach, vielleicht bestelle ich mir die gleich. Die wurden da auch gemacht. Aber es gab eben auch viele Sachen, die kamen mir ein bisschen verrückt vor. Zum Beispiel morgens habe ich immer etwas anderes bekommen. Es war immer eine Überraschung, wenn man morgens runterkam, was es heute gibt. Und an einem Morgen wurde mir ein weich gekochtes Stück Süßkartoffel hingestellt. Und dazu gab es ungesüßten Sojabrei. Und dann sollte man quasi die Kartoffel so in diesen Sojabrei dippen. Crazy. Also war auch jetzt ganz ehrlich nicht so mein Geschmack. Mir fehlten da irgendwie so ein bisschen die Gewürze. Aber irgendwie cool. Irgendwie mal was ganz anderes. So. Und wenn wir schon beim Thema Essen sind, dann ist mir gerade da auch nochmal so richtig aufgefallen, wie unterschiedlich das Ekelempfinden ist. Also ich glaube, in allen Ländern grundsätzlich, und ich weiß auch von mir zum Beispiel, dass ich ein extrem ausgeprägtes Ekelempfinden habe. Ich ekle mich viel, viel schneller als viele meiner Freunde und Freundinnen. Nun gut, aber das ist mir da auch ein bisschen auf die Füße gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Also wir haben ja immer alle zusammen an einer langen Tafel gegessen, ne? Wirklich alle, die Familie, die Gäste, die dort gearbeitet haben, was toll ist. Es war immer irgendwie ein Erlebnis. Und einmal gab es vietnamesische Frühlingsrollen und die beißt man ja ab und dann dippt man die wo rein und dann beißt man wieder ab und dann dippt man die wieder wo rein. So, hier war es aber so, dass alle 15 Leute diese angebissenen Frühlingsrollen in dasselbe Dipptöpfchen gedippt haben. Ah, und irgendwie, ich bin ganz ehrlich, ich hatte da so meine Probleme mit.
Aber ich fand es ultra faszinierend zu sehen, dass kein anderer sich daran gestört hat. Es war total normal. Echt, da hat niemand mit der Wimper gezuckt. Und ich meine, das gilt ja auch andersrum. Die wissen ja auch bei mir nicht, ob ich gerade erkältet oder krank bin. Aber das hat niemanden gestört. Und letztlich weiß ich auch, dass das der gesündere Weg ist. War für mich jetzt irgendwie persönlich sehr augenöffnend, da so ein bisschen robuster zu werden. Und ich habe noch eine zweite Story, die ist aber ein bisschen extremer. Und ich glaube, es ist wichtig, eine kleine Warnung auszusprechen. Das, was jetzt kommt, hat mit einem toten Tier zu tun und mit dem Umgang mit diesem toten Tier. Wenn ihr da empfindlich seid, sensibel seid, dann schaltet jetzt schon mal aus. Dann müsst ihr euch diesen Teil jetzt nicht nochmal anhören. Aber er war irgendwie so authentisch und der war für mich total prägsam, wirklich, dass ich ihn zumindest in dieser Folge gerne drin haben möchte. Falls ihr jetzt schon geht. Tschüss, schön, dass ihr da wart. Für alle anderen kommt jetzt noch eine letzte Geschichte. Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob noch ein paar geblieben sind. Also, an einem Abend sollte es ein Gericht namens Hotpot geben. Vom Prinzip her funktioniert das ein bisschen wie Fondue. Also du hast einen großen Topf mitten auf dem Tisch, der ist wirklich riesig. Der ist auch für alle da, da ist kochend heiße Brühe drin. Und dann hast du allerlei rohe Dinge und hältst diese rohen Dinge in diesen Topf. Oder du kannst sie auch da reinlegen, wartest ab, bis die gekocht sind. Dann nimmst du die auf deinen eigenen Teller und kannst diese Brühe, in der das Ganze gekocht wird, die ja auch im Laufe des Abends immer aromatischer wird, noch als Suppe trinken. Soweit das Prinzip. Ich hatte an diesem Tag gefragt, ob ich beim Essen vorbereiten helfen darf. Und das war okay und auch total interessant, weil man ja irgendwie total viel lernt, wie die Sachen vorbereitet werden und so. Ja, und dann kam plötzlich jemand rein, der hatte einen toten Hahn in der Hand, legte diesen Hahn einfach auf den Tisch neben uns, aber auch niemand beachtete ihn wirklich, und nahm ein Beil und zack, hackte dem Tier den Kopf ab. Zack, hackte die Beine ab. Zack, hackte die Flügel ab. Hat dieses Tier wirklich einmal komplett in alle Einzelteile zerlegt. Und das war, also ich hatte keine Chance, mich darauf irgendwie emotional einzustellen. Das war wie ein Fiebertraum. Ich konnte gar nicht richtig glauben, was ich da sah. Und dieses Geräusch von diesem Beil, das hat mich noch ein paar Tage wirklich bis in meine Träume verfolgt. Das war für den Moment ganz schockierend für mich mit anzusehen. Und das Tier wurde dann in sämtliche Einzelteile zerlegt, diese Teile wurden auf einen Teller gelegt. Am Ende wurde sogar nochmal der Kopf genommen, der wurde in der Mitte gespalten. Das heißt, man hatte diese zwei Kopfhälften da. Puh. Und ich konnte nichts mehr essen. Ich habe das Abendessen dann nicht mehr mitgemacht, weil mir schlecht war. Und dann habe ich mich aber wirklich damit auseinandergesetzt und dachte, das eigentliche Problem ist nicht der Mann, der jetzt diesen Hahn da so robust auseinandergenommen hat. Das eigentliche Problem bin ich, die Fleisch isst und die sich offenbar nicht einmal wirklich damit auseinandergesetzt hat, wie es zu diesem Fleischprodukt kommt, was da auf ihrem Teller sitzt. Ist doch klar, dass das jemand machen muss. Ist auch klar, dass das mit irgendeinem Beil passieren muss. Und das hat richtig in mir gearbeitet. Bin auch der Meinung, dass sich das jeder mal angucken müsste, der Fleisch isst. Einfach, weil man nochmal ganz andere Gedanken zu diesem Thema hat. Und weil das was ist, was viele Menschen, die Fleisch essen, einfach ignorieren. So, ist nicht schön, wenn man sich nicht mit beschäftigen. Aber das war vielleicht das krasseste Erlebnis, was ich in Vietnam hatte, was vor allem auch am meisten noch so nachgehallt hat in mir. Okay, ich will das Fass jetzt auch wieder schließen und jeder Mensch muss das für sich selber entscheiden, ob er oder sie Fleisch isst, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber sich damit mal auseinandersetzen, das finde ich kann jeder. So, und das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht in eine komische Stimmung gebracht. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich weiß, dass die Folge so ein bisschen anders war als die bisherigen Folgen. Also weniger Infos, mehr so ganz persönliche Erfahrungsberichte. Würde mich interessieren, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir sehr gerne auf Instagram. Da quatsche ich ja immer sehr, sehr gerne mit euch. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen in Vietnam gemacht, irgendwas, was ihr teilen möchtet. Dann meldet euch auch sehr gerne. Und jetzt mache ich mir erstmal was zu essen. Na super, das passt ja richtig gut. Vielleicht ein Salat oder so. Okay, ihr Lieben, macht's gut, habt einen schönen Tag noch. Tschüss.